im Palast geboren. Sie war nicht reich oder hatte Macht. Sie war nur eine einfache Waise, die im Exil aufwuchs. Sie wurde auserwählt. Nicht durch Zufall, nicht nur durch ihre Schönheit, sondern durch göttliche Führung. Ein Kampf stand bevor. Einer, der nicht mit Muskelkraft gewonnen werden konnte, sondern durch Fasten und Glauben, den Mut zu sprechen, auf entsprechenden Tod bedeuten konnte. Ihr Name war Esther, und ihre außergewöhnliche Geschichte zeigt, wie Gott sein Volk durch ihre Heldentat rettete.
Hey, wir sind mittendrin in einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten, nämlich in der Esther-Geschichte. Und ich habe heute gedacht, heute geht es ums Thema richtig weiter. Was genau das richtig ist und wohin und wie das weiter ist, das gucken wir uns jetzt an. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte und ich liebe solche Geschichten. Mein Kevin hat mich so in diese ganze Geschichte mit reingenommen, Marvel und Actionhelden und alles ist möglich. Und ich habe ihn in die Liebesgeschichten reingenommen. Er hat's überlebt. Manchmal brüllt er mehr als ich. Nein, das ist super. Unsichtbar, ein unsichtbares Mädchen, jemand, der niemand kannte, ist hervorgehoben und wurde die Frau des größten Herrschers der damaligen Zeit. Also das ist mal definitiv eine richtig große Geschichte. Herrlich schön. Ich habe mir damals den Xerxes immer so vorgestellt, wie so Ken, also von Barbie. Hübsch, gut aussehend, lieb, durchtrainiert. Aber wenn ich mir da so die Geschichtseinträge angeguckt habe, ist das Bild von Ken relativ schnell verschwunden. Der wird nämlich ein Typ erklärt, der sehr viel Macht hat, sehr viel Stolz hat und blöderweise auch noch an der Spitze von der damaligen Zeit gestanden hat. Schwierige Kombination. Der Typ war hart, brutal, stolz, reich und mächtig. Das war nichts mit Kuschelken, sondern eher wie 300, der Film, ganz dramatisch, egal. Auf jeden Fall, er wollte mit seiner Frau angeben. Und seine Frau, Vashti, die wollte das nicht mitmachen. Und hat dann gespürt, wie viel Macht er hatte. Sie musste den Platz der First Lady räumen. Was entstanden ist danach, ist Persas Next Topmodel. Und eine große Suchaktion wurde gestartet von den schönsten Mädchen. Weil viel mehr als schön und eine Jungfrau musste sie gar nicht sein. Einfach nur schön. Mehr war es nicht. Die nächste Miss Xerxes wurde Esther. Sie gewinnt diesen Platz. Völlig unscheinbar. Keiner wusste, wer sie war, wo sie herkam, welche Schule sie durchlaufen hatte. Und eins war klar. Sie war wunderschön. Sonst wäre sie nicht an diesen Platz gekommen. Ein weiteres wird uns aber in dem Buch beschrieben. Ein weiteres. Sie war nicht nur schön von außen, sondern auch von innen. Sie hatte einen unglaublich schönen Charakter. Davon hat Micha letzte Woche ein bisschen was erzählt. Sie hatte Gunst in ihrem Umfeld. Sie vertraute den Dienern. Wenn sie sagten, hey, mach dies, dann hat sie das gemacht. Und sie sind im Gespräch gewesen. Sie haben sie angefeuert mit jeder weiteren Stufe, die sie weiterkommen konnte, zu diesem einen Platz hin, wo sie da war. Sie haben sich gefreut mit ihr und haben sie angefeuert. Esther wird am Ende Königin. Ende gut, alles gut, oder? Könnte man meinen. Hollywood hätte hier einen Cut gemacht und die Wirklichkeit ausgeblendet. Es ist weiter. Esther findet sich in der größten, intrigantesten Geschichte wieder, die man sehen konnte in der damaligen Zeit. Und das hätte sie nicht gedacht. Und sie hätte auch wohl nicht gedacht, dass sie mal eine Schlüsselperson davon werden würde. Ihr ganzes Volk sollte ausgelöscht werden aufgrund den Stolz und den Missgunst eines einzigen Menschen. Das war zufälligerweise einmal nicht ihr Mann, es war jemand anderes, der Haman. Aber Haman hat es geschafft, ihren Mann mit reinzunehmen in die Geschichte. Er hat hingekriegt, dass ein ganzes Volk einfach ausradiert werden sollte, nämlich das Volk, dem Esther zugehörig war, den Juden. Aus dem Grund, weil er findet, einer hat mir nicht die Gunst gegeben, die ich erwarte und die ich auch bekomme und die ich natürlich auch bekommen würde, hat er nicht bekommen. Und somit hat er gesagt, hey Xerxes, alter Kumpel, lass uns mal das Volk ausrotten. Und die beiden haben das fix gemacht. Sie haben in ein Paper rausgegeben, wo dann drin steht, hey ihr lieben Juden, ihr werdet umgebracht an dem und dem Tag. Also macht euch keine Mühe zu fliehen, weil das geht im ganzen Reich. Und ihr könnt euch vorstellen, die Juden waren ziemlich schockiert. Xerxes und Haman nicht so. Die haben eine große Sause mit viel Wein gemacht und haben das gefeiert. Und der Onkel von Esther, der Mordechai, der war ziemlich bestürzt, genau wie sein ganzes Volk. Und damals hat man das bei den Juden sehr gut gesehen. Sie haben sich die Kleider zerrissen, haben sich Asche auf den Kopf gestreut und haben Buße getan. Also haben sich hingesetzt und haben getrauert. Esther kriegt das mit und checkt erst gar nicht so genau, was läuft, und schickt einen Diener hin, um rauszufinden, Onkel, was ist denn das Problem? Was ist los mit dir? Ist was passiert? Also es ist was passiert, aber was ist passiert? Und der Diener kriegt alles zu hören, was passiert ist. Nämlich, dass alle Juden ausgelöscht werden sollen, dass es ein Paper gibt. Die Kopie von diesem Paper gibt er gerade dem Diener mit und zeigt es Esther. Und er bringt das Ganze vor mit der Bitte: Esther, bitte geh zu deinem Mann und beende das. Halt es auf. Wie reagiert Esther? Stellt sie einen 10-Punkte-Plan hin? Oder geht sie mal zu dieser dicken Sause hin und sagt, ihr kriegt keinen Wein mehr, wenn ihr nicht endlich dieses Edikt wieder aufhaltet? Oder geht sie protestieren im Palasthof? Wir machen da nicht mit. Hört auf, Menschen zu quälen. Oder geht sie in Hungerstreik? Nichts dergleichen. Sie hat Muffesausen, und zwar ganz gewaltig. Und das ist auch sehr verständlich. Denn so nah wie Mordechai, ihr Onkel, dachte, wie Esther am König sei, war sie nicht. Sie war seit einem Monat nicht mehr bei ihm. Der König hat Leute zu sich befohlen. Er hat entschieden, wer kommen darf und wer nicht. Und Esther war einen Monat nicht mehr da. Man weiß in dieser Zeit nicht so genau, ja, was hat das zu bedeuten? Ist irgendwie Kriegsluft oder nöt? Was läuft da? Man wusste es nicht. Und gleichzeitig erinnert die Esther auch ihren Onkel daran, indem sie sagt, hör zu. Keiner darf sich dem Xerxes nähern, es sei denn, er wird eingeladen. Wenn ich hingehe oder wenn irgendjemand hingeht ohne Einladung, dann wird der König dafür sorgen, dass er nie wieder redet. Der wird den Kopf kürzer gemacht. Es sei denn, er hat gute Laune und streckt ihm sein Zepter hin. Dann kann man die Chance haben, zu überleben. Und sie macht damit eigentlich recht klar, hier ist eine Grenze. Wenn ich da hingehe, dann sterbe ich. Und ehrlich gesagt, das will ich nicht so gerne. Aber Mordechai wäre nicht Mordechai, wenn er aufgegeben hätte an diesem Punkt. Nein, das hat er nicht. Er geht nochmal zu dem Diener und der Diener geht nochmal zu Esther. Und er bringt ihr Folgendes mit. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Harte Worte. Wenn du in diese Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht genau für diese Situation zur Königin wurdest. Da lesen wir drei Sachen. Die erste ist, glaub ja nicht, dass du wichtig bist, um irgendetwas aufzuhalten oder durchzubringen. Das zweite, was wir hier lesen, ist, dass der Gott, an den Mordechai glaubt, fest daran glaubt, dass sein Volk nicht umkommen wird. Entweder er nutzt die Situation und Position von Esther oder Hilfe kommt woanders her. Aber er wird nicht zulassen, dass irgendwas passiert. Und er erinnert sie daran, alles hat einen bestimmten Platz und eine bestimmte Geschichte. Keine Sachen passieren zufällig mit diesem Gott. Vielleicht ist das dein Punkt, warum du auf dieser Welt gewesen bist und dorthin gebracht worden bist. Der Gott der Bibel hat die Zeitzentrale in seiner Hand. Nichts, gar nichts, geht an ihm vorbei. Nichts verpasst er, weil es hinter seinem Rücken passiert. Dieser Gott hat alles in seiner Hand. Er setzt ein, er setzt ab. Er befähigt und er setzt ein. Im Fall von Esther hat Gott ein Mädchen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gebracht, damit sie das Richtige tun kann. Und mit der Geschichte von Esther ist die ganze Platzierungsgeschichte Gottes nicht zu Ende. Sie geht weiter. Er macht es heute noch ganz genauso. Und das geht nicht nur für Menschen, die Esther heißen, sondern auch für Marlons und Fredericks und Laras und Julias und Sandras und Kurts. Es geht für dich und für mich. Genau wie damals Esther bin ich der tiefen Überzeugung, dass dein Leben nicht zufällig entstanden ist, dass du an dem Ort, wo du geboren worden bist und aufwächst und lebst, nicht zufällig gewählt worden ist und dass du ausgerüstet worden bist mit dem, was du brauchst, um die Aufgabe zu tun, die vor dir liegt. Nichts passiert bei diesem Gott, an den wir glauben, heute noch aus Zufall. Er entscheidet. Du und dein Leben, egal ob du König, Präsident bist oder ob du ein Nobody bist, du hast Bedeutung. Du hast einen Auftrag. Und egal wie viel du denkst, was von dir gehalten wird und egal wie viel Leute von dir denken und sagen, du hast Bedeutung in den Augen des Vaters und nicht weniger als eine Königin Esther. Das verspreche ich dir. Verschwende keine Zeit damit, zu überlegen, wie kann ich noch besser singen, damit ich mich anhöre wie? Oder was muss ich tun, damit ich so schreiben kann wie der? Oder was kann ich tun, damit ich so sein kann wie der und diese? Werde, wer du bist, an dem Ort, wo du hingestellt bist. Nicht mehr und auf keinen Fall weniger. Augustinus hat es mal so gesagt, der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Er, der dich gemacht hat, so akribisch genau, wunderbar geformt, lesen wir in der Bibel, hat Gott jeden einzelnen Menschen gemacht. Nicht, naja gut, die Nase, die können wir noch ein bisschen tunen, gucken uns das mal an, ja, das ist so ähnlich wie die Nase, ja, das passt schon. Nein, er hat bei jedem Menschen, so glaube ich das zutiefst, eine neue Seite genommen und überlegt, wie designen wir diesen Menschen. Wie wird er sein? Welche Augenfarbe, Haarfarbe, Konstruktur? Wie schwer sind seine Knochen, wie wir hier so schön sagen? Wie groß wird er sein? Wie klein wird er sein? Wie lange wird er leben? All das hat er geplant und gemacht. Und genauso wie damals ist es auch heute. Du und ich, wir sind am richtigen Platz. Wir sind richtig gut gemacht worden von einem richtig guten Gott. Den Teil hören wir sehr schnell, aber der letzte Teil ist eben auch dabei. Und das zu tun, was er dir aufgetragen hat. Kennst du deinen Auftrag? Weißt du, was du tun musst? Vielleicht ist es so, dass du schon recht früh in deinem Leben gehört hast, jo, das wird mal so meine Richtung sein. Vielleicht ist es aber auch so wie bei Esther, die genau in einem Moment in ihrem Leben an einem Scheideweg stand und sagte, mach ich's oder mach ich's nicht. Vertraue ich oder vertraue ich nicht? Bin ich mutig oder bin ich es nicht? Vielleicht kommt dieser Moment noch. Es geht weniger darum, dass wir stressen müssen, sondern einfach vertrauen. In Epheser lesen wir, Gott hat uns gemacht. Halleluja. Steht nicht drin, aber ist eine wichtige Aussage, finde ich. Er hat uns durch Jesus einen kompletten neuen Anfang gegeben. Jetzt sind wir erst in der Lage, das Gute zu tun, was Gott schon lange für unser Leben geplant hat. Aus unserer Position, wo wir hingestellt werden, sollen Taten folgen. Und wenn ich sage sollen, meine ich nicht das, mach unbedingt so viel du kannst von deiner To-Do-Liste und von denen, wo du denkst, dass du noch machen musst und sei beschäftigt und tu den ganzen Tag nichts mehr als 4 Stunden schlafen, weil sonst tust du zu wenig. Hier ist drinne, Taten zu folgen heißt, das zu tun, was der Vater dir für den Tag jetzt gibt. Und es kann durchaus sein, dass er sagt, heute machst du nichts. Das ist mindestens so schwierig, wie ganz viel zu tun, finde ich. Ich bin lieber im Strom und im Saft und mach und tu und treffe 1000 Leute am Tag. Zum Leidwesen meines Mannes, der hat das nicht so gern. Er hat euch lieb, aber er hat auch wirklich gern seine Zeit für sich. Und ich bin mega gerne drin. Für mich ist es mega schwierig, wenn Gott mir sagt, Doro, du hast einen freien Tag, setz dich aufs Sofa. Kann ich nicht noch eine Mail checken? Das wäre doch nicht so schlimm. Ich muss sie ja nicht beantworten. Nein, du bleibst sitzen. Okay. Esther war mutig. Und Mut sehen wir in der Bibel relativ häufig. Eine Geschichte habe ich euch mitgebracht. In 1. Samuel steht sie drin. Da ist Jonathan nämlich auf dem Weg, um Feinde auszuspionieren. Dem König hat er nicht Bescheid gegeben. Aus dem recht einfachen Grund, der lag nämlich unter einer Pappel, hat irgendwie gedöst und hat sich ausgeruht mit dem besten seiner Männer. Und der machte Pause am Ende von Gibea, der Saul, und ruhte sich im Schatten aus mit den Menschen dort. Der Saul war damals ein König, ein großer König, der erste König. Und er war definitiv gut gemacht und er war definitiver am richtigen Ort. Aber er tat nicht das, was er tun hätte sollen in dem Moment. Anstatt die Verantwortung zu nehmen, die ihm zuteil wurde, wo Gott ihm gegeben hat, hat er sie nicht wahrgenommen. Er lag im Schatten rum und döste. Ich glaube, Erfolg hat die Gefahr darin, dass wir stolz werden oder dass wir arrogant werden. Aber ich glaube auch, dass es noch eine andere Art von Gefahr gibt, nämlich die Angst, das zu verlieren, was man erreicht hat. Als ich in die Schweiz kam, da war ich wirklich ein absoluter Niemand. Ich hatte sehr wenig Geld. Ich habe in Deutschland als Sozialpädagogin gearbeitet. Da kriegt man nicht sehr viel. Anders hier in der Schweiz, habe ich gemerkt. Ich hatte plötzlich Finanzen zur Verfügung und konnte Leute unterstützen. Und ich musste nicht so groß überlegen, was ich einkaufe. Mir ging's gut. Und das waren die ersten 5 Jahre meiner Schweizzeit hier. Ich war richtig happy. Bis zu dem Zeitpunkt, als Gott mir sagte, hey Doro, ich will, dass du studierst. Und ich dachte mir, Quatsch, ich bin 30, ernsthaft. Nein, guck mal, jetzt bin ich angekommen, ich habe eine richtig gute Gemeinde, die lieben mich, ich liebe sie. Und wir wollen gemeinsam dein Reich bauen, verstehst du? Wir sind hier für dich, weißt du? Die brauchen mich. Und hey, ganz ehrlich, als Student ist ja nicht wichtig, über Finanzen zu reden, aber weißt du, ich meine, ich bin ja chronisch krank, ich sollte ja schon eine Absicherung haben, ist ja schon schwierig. Das geht bei Gott nicht. Und es geht nicht, weil er sagt, hey, ich habe dir das gesagt, jetzt mach das endlich. Und da musst du halt unten durch, kennst du ja schon, kein Problem, schaffst du nochmal. Ihr Lieben, so viel Versorgung, wie ich in den 4 Jahren Studium gemacht habe und erlebt habe und Versorgung, die ich weitergeben konnte von meinem Überfluss, hatte ich vorher nicht mehr und danach auch nicht mehr. Ich könnte euch Wundergeschichten erzählen, über und über und übervolle. Und ihr merkt, diese Geschichte trägt mich bis heute durch. Ich habe meine Lektion gelernt. Gott hat mich gut gemacht, an den richtigen Ort gestellt und er wird auf keinen Fall zulassen, dass es mir in der Situation schlecht geht. Und damit meine ich nicht, dass ich immer genug Geld auf dem Konto habe und das nicht runterging. Davon rede ich nicht. Oder dass ich mal nicht einkaufen gehen konnte, weil ich eben nur Reis essen konnte, weil nicht mehr so viel übrig war. Aber ich war versorgt in meinem Herzen drin. Ich wusste, der versprochen hat, mich hierher zu bringen, der wird mich auch durchbringen und weiterbringen. Das Gefühl vom Erfolg, etwas geschafft zu haben, ist eine unglaublich gute Sache und die sollen wir feiern. Ja, die sollen wir feiern. Groß, ausgiebig und wunderbar, mit diesem einzigartigen Gott etwas durchgemacht zu haben. Aber es soll uns als Kraft dienen, weiterzugehen. Nicht verharren, weitergehen. Ihr Lieben, im Leben geht es um nichts anderes als Veränderung. Immer und immer wieder. Ich gucke jetzt heute in den Spiegel und ich sah anders aus als vor 20 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich gesagt, Gott sei Dank. Heute, kommt gut. Stillstand, da passiert nichts mehr. Stillstand ist tot. Gott hat uns dazu berufen, zu leben, weiterzugehen, noch eine Lachfalte mehr zu holen und noch eine Umarmung mehr abzuholen, noch ein bisschen mehr Muckis aufzubauen, damit wir Kraft haben, dem Nächsten zu helfen. Er hat uns hingestellt. Stillstand ist tot und auch im Glauben. Seht ihr, wenn ich die Geschichte von meinem Studium jetzt nehme und sage, okay, bis ich 80 bin, ist das Größte, was ich erleben durfte, dann liege ich falsch. Das wäre ein schlechtes Argument. Ein großes Wunder habe ich letzte Woche erlebt. Ich habe gemerkt, Gott ruft mich an einen Ort für eine Woche lang reinzugehen und zu dienen und was zu tun. Und ich arbeite in der Schule, es ist natürlich nicht in den Ferien. Und ich habe gesagt, Gott, das kannst du nicht bringen. Es geht nicht. Ich bin in der Schule, das ist der Job, den du mir gegeben hast, einfach nur zur Erinnerung. Und er sagte, Doro, sei mutig. Und ich bin zur Lehrerin und ich weiß, sie mag Änderungen nicht wirklich gerne. Und bin hin und habe gedacht, oh meine Güte, wie kann ich das jetzt sagen? Und oh, das wird so peinlich. Und ich erzähle ihr das, sie guckt mich an, geil, mach das. Okay, hört sich hier oben nicht so groß an. Die Leute, die sie kennen, wissen, das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Letzte Woche ist das passiert. Vor 3 Tagen genau zu sein. Ich fliege immer noch. Die Frage, was soll ich tun, ist noch nicht mehr so zentral als, wo soll ich sein? In der heutigen Zeit hast du Möglichkeiten noch und nöcher. Es gibt viele sehr gute Sachen, was du machen kannst. Die Frage ist aber, wo braucht Gott genau dich drinne? Und nicht, wo willst du gerne sein? Oft geht es zusammen. Keine Panik, ihr müsst nicht genau das Gegenteil tun von dem, was ihr denkt. Aber von diesen vielen Möglichkeiten, wo sollst du sein? An dem Tag, wo du ist, wo der ist. Um was zu tun? Das, was er dir aufgetragen hat. Hör nicht auf, nachzufragen. Gott, wo willst du mich haben? Werd nicht müde, das zu tun. Genau das lesen wir im Römer. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Setzt euch ein kann durchaus auch bedeuten, tank erst mal auf, bevor du dich einsetzt. Aber frag nach. Werd nicht müde zu fragen, wo, was, wann. Wir wissen auch, eben wenn wir in den Spiegel gucken, alles ist endlich. Egal wie gut du deine Dinge pflegst, irgendwann ist das Auto durchgefahren. Irgendwann sind die Lieblingsjeans einfach nicht mehr zu gebrauchen, obwohl ich sie schon Waschgang die letzten 20 Jahre gewaschen habe. Irgendwann sind Löcher im Socken, die nicht mehr geflickt werden können. Genau das Gleiche passiert auch mit uns innen drinne. Wenn wir innerlich die Haltung haben, bringt sowieso nichts mehr. Oder die Sache ist kaputt oder ich pflege mich nicht, indem ich täglich mich mit diesem Gott auseinandersetze und ihn durch mich durchfließen lassen kann. Ach, das ist jetzt so poetisch. Einfach mit ihm rede. Hey, dann werden wir schnell abgenutzt, kaputt und bewegen uns nicht mehr. Aber das ist genau das, wofür wir gemacht worden sind, für Bewegung, für unterwegs sein. Üben, dranbleiben, vorwärts gehen. Du kannst jetzt fragen, bin ich zu alt? Dann kann ich dir sagen, keine Ahnung, probier's aus. Bin ich talentiert? Keine Ahnung, probier's aus. Bin ich dafür mutig genug? Hoffentlich. Hoffentlich bist du mutig genug, genau das zu machen. Denn der Geist Gottes, den er uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Genau diese 3 Sachen brauchen wir. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Zurück zu Esther. Ich glaube zutiefst, dass sie helfen wollte. Und ich glaube auch daran, dass sie die Not gesehen hat und gesagt hat, Mist, wir müssen was machen. Aber ich glaube auch, dass sie die Hosen recht voll hatte. Und ich glaube, sie sah im ersten Moment nur Grenzen und Begrenzung. Und Mordechai hat zu ihr reingesprochen, in ihr Leben gesprochen und hat ihr den Blick wieder gewechselt von den Grenzen weg zu den grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Und sie fasste Mut. Ohne Mut gäbe es so wenig heute. Es gäbe keine Eisenbahn, kein elektrisches Licht. Keine Nähmaschinen und keine Menschen, wo wir hochsehen würden. Hör nicht auf die Stimme um dich herum und schau nicht auf die Grenzen, die du hast, sondern schau auf den, der die Begrenzung gibt und der dir sagt, ich kann alles tun und ich werde alles tun. Die Antwort von Esther auf die 2. Geschichte, die Mordechai ihm gegeben hat, sieht nur ein bisschen anders aus. Nein, ich glaube, das ist gut. Nee, macht alles gut, wunderbar, mache ich weiter. Gott macht deutlich, dass er die Geschichte in der Hand hat. Gott arbeitet in dem Buch Esther mit Männern und Frauen, die mutig sind, die von dem Pappelschatten aufstehen, die sagen, ich bin hier, um das zu tun, was du mir sagst. Ich vertraue darauf, dass du mich gut gemacht hast und ausgerüstet hast für das, was kommt. Gott arbeitet mit Männern und Frauen, die bereit sind, sich schmutzig zu machen. Die Risiken auf sich nehmen. Weil sie genau wissen, das, was Gott gesagt hat, das mache ich. Es ist nichts Rationales, was ich erklären kann. Aber ich weiß, ich muss es tun. Er arbeitet mit Männern und Frauen, die sich nicht zu schade sind, einen nächsten Glaubensschritt zu machen. Die mutig sind, den nächsten Glaubensschritt zu machen. Mit wackeligen Knien, zugegeben. Aber den Mut aufbringen, es durchzuziehen. Die beiden Geschichten, was ich erzählt hatte mit Jonathan, er ging tatsächlich mit seinem Kollegen dahin und er setzte sein Leben aufs Spiel, um die Feinde auszuspionieren. Er glaubt an das, was er überzeugt war. Er sagt nämlich, komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen. Vollmundig, sagt Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn der Herr kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Gott ist nichts unmöglich. Hört ihr noch die Mordechai? Wenn du nichts machst, dann kommt die Hilfe von woanders her. Jonathan sagt, egal ob wir nur zu zweit sind, Gott ist es egal. Hauptsache, es ist jemand da, der die Fahne hochhält. Es wird was passieren. Esther bekommt Mut. Und wir lesen das im 4. Kapitel. Ich hoffe, das passt. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage lang und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienern ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Beide, Jonathan und die Esther, haben Mut gefasst, auf den grenzenlosen Gott zu vertrauen und einen Schritt vorwärts zu machen. Und beide erleben ein Happy End. Jonathan ist mittendrin, packst eine Massenpanik aus und kann die feindliche Armee besiegen. Und Esther bekommt Gunst beim König und verhindert einen bösartig geplanten Genozid. Was ist dein nächster Schritt? Wo musst du mutig sein? Wo darfst du von deinen Grenzen wegschauen und auf ihn schauen? Was ist für dich dran? Ist was tun dran oder ist es dran zu sein vor diesem Gott? Was ist dein nächster Schritt? Lass uns mutig sein und vorwärts gehen. Gott verspricht nie, dass es einfach smooth läuft, dass es easy läuft. Und wenn du dich heute dafür entscheidest, alles super wird. Er sagt, es gibt ganz viele Herausforderungen, die noch gemeistert werden dürfen und wollen. Es wird steile Wege geben. Aber was er dir verspricht ist, ich, der wunderwirkende Gott, bin bei dir jeden Tag und jede Nacht. Und ich lasse dich keine Sekunde aus den Augen. Ich weiß, was ich mit dir vorhab. Ich liebe dich von meinem tiefsten Inneren her und wähle das Beste für dich und dein Umfeld. Ich brauche dich in meinem Team. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst. Lass dich nicht einschüchtern, was vor dir steht. Schon gar nicht, was andere über dich sagen, welche Diagnosen gegenüberstehen. Was Leute denken über dich. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst. Die Esther war gut genug, in eine Situation hineinzukommen, um eine riesige Geschichte zu vollenden, umzukehren, ein Volk zu retten. Gott hat ihr alles gegeben, was sie brauchte, um genau das zu tun. Für diesen einen Moment war sie da, an der richtigen Stelle, am richtigen Ort. Viele Schritte haben dafür geführt, um diesen einen großen Moment, dieses Momentum zu erleben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es heute für dich genauso gilt wie damals für die Esther. Gott bereitet dich für was vor. er hört nicht auf, mit dir unterwegs zu sein. Dich zu verändern für das, was er für dich und dein Leben geplant hat. Denn er hat einen Plan. Alles, was dir widerfahren ist, geht zum Guten aus. Das verspricht uns die Bibel. Alles, was kommt, egal wie schlecht, es wird zum Guten gewechselt. Etwas, was wir nicht verstehen, mit unserem Kopf, aber in unserem Herzen. Er formt dich, er bringt dich weiter an den Ort, wo du sein sollst und wirken sollst. Gott hat dich für diesen Moment geschaffen, in dieser Zeit, genau in Europa. Nicht im Osten, nicht im Westen, nicht noch weiter im Norden oder weiter im Süden. Du bist an dem Ort, wo du bist, genau richtig. Sei mutig wie Esther. Schau hin zu dem, dem alles möglich ist. Und bleib stehen auf dem festen Fundament von dem, was er verheißen hat. Ich bin bei dir jeden Tag. Verzag nicht, ich bin bei dir. Was ist dein nächster Schritt? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was ist das Nächste, was für dich dran ist? Ich hoffe, heute Mittag erstmal ausruhen. Was ist das, was dran ist? Wenn du sagst, ich will mich wieder ganz neu und bewusst hinstellen und sagen, Gott, hier bin ich. Es ist eine Entscheidung, die wir nicht nur einmal treffen, sondern immer wieder. Lade ich dich ein, aufzustehen, und ich bete für euch, dass ihr diesen nächsten Schritt erkennt, seht und mutig vorwärts gehen könnt. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen für das nächste Gebet. Und Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen wunderbar geschaffen, geformt, gewebt, ausgerüstet hast. Du hast niemanden vergessen und du weißt genau, wer vor dir steht. Du siehst all die Herzen und die Seelen, die jetzt stehen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte was verändern. Ich möchte vorwärts gehen und das tun, was du mir aufgetragen hast. Und wir brechen jetzt jeden Neid und alle Grenzen, die da sind, ob sie von anders kommen oder von den Personen selbst. Du bist der grenzenlose Gott und pflanz uns das tief ins Herz hinein. Wir brechen alles, was uns hindern möchte, in die Verheißung von dir hineinzustehen. Alles, was uns zurückhalten soll, zeig uns auf, Heiliger Geist, damit wir es überwinden können mit dir. Mit Kraft und Mut und Besonnenheit und Liebe. Mach uns mutig. Mutig wie Esther und mutig wie den Jonathan. Ich spreche dir zu, dass die Stimme von Jesus lauter ist als die Stimmen um dich herum und in dir selbst. Ich spreche dir seine Gunst zu, seine Liebe zu und sein ganzes Sein zu. Er schaut dich liebevoll an und sagt, komm mit mir, ich zeig dir, wo es hingeht. Ich liebe dich, du bist wunderbar gemacht. Und ich habe noch Großes mit dir vor. Wir stehen hier, Vater. Komm du und zeig uns das Nächste. Danke, liebst du und bist du. Amen.